Herzlich willkommen Ihnen allen hier bei Radio Horeb, Radio Maria, es grüßt Sie Marion Kuhl. Unser Thema heute, er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Das ist ein Zitat aus dem Lukas-Evangelium, heute zum Fest der Taufe des Herrn, die wir heute feiern, der letzte Tag der Weihnachtszeit. Wir betrachten das Sonntagsevangelium, das Festgeheimnis der Taufe des Herrn, mit Hilfe von Pfarrer Fritz May aus Langenfeld im Erzbistum Köln im Rheinland, der seit vielen Jahren in der Seelsorge, besonders in der Schule tätig ist. Grüß Gott, Herr Pfarrer May.
Grüß Gott, Frau Kuhl. Grüß Gott, alle Hörerinnen und Hörer.
Ja, wir wollen zu Beginn noch einmal das Evangelium auch hören.
Ja, bitte.
Dann lesen wir es einmal vor. Mhm. Ja. Aus dem Lukas-Evangelium. In jener Zeit war das Volk voller Erwartung und alle überlegten im Herzen, ob Johannes nicht vielleicht selbst der Christus sei. Doch Johannes gab ihnen allen zur Antwort, ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin es nicht wert, ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Es geschah aber, dass sich zusammen mit dem ganzen Volk auch Jesus taufen ließ, und während er betete, öffnete sich der Himmel, und der Heilige Geist kam sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn herab, und eine Stimme aus dem Himmel sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Soweit das Evangelium aus dem Lukas-Evangelium, dritte Kapitel, wenn Sie das mitlesen wollen. Darum geht es jetzt in dieser Sendung mit Pfarrer Fritz May und wir hören Ihnen jetzt erst einmal zu.
Danke Ihnen sehr, Frau Kuhl. Liebe Schwestern und Brüder, in jener Zeit war das Volk voll Erwartung, hat Frau Kuhl gerade vorgelesen. Und da fängt es direkt an bei uns. Ich habe in der Sehnsucht für diese Stunde, dass wir wirklich aus der Erwartung heraus auf das schauen, was Christus gebracht hat, nämlich die Begegnung mit dem Vater. Mir geht es um diese lebendige Erfahrung. Und das hat unser lieber heiliger Vater, Papst Franziskus, heute Mittag, ich bin immer so berührt, wenn der mittags, wenn ich die Horeb-Sendung habe, jedes Mal hat er genau den Gedanken, den ich rüberbringen möchte, nämlich heute schon wieder. Jesus, nämlich, der tritt nicht mit ein paar Wunder in die Öffentlichkeit oder auf die Kanzel, nein, er reiht sich in die Schlange der Sünder, die sich von Johannes taufen lassen, nämlich warum? Er geht jetzt in die Beziehung, das heißt, er teilt das Los von uns Sündern und er steigt zu uns herab, er geht in Beziehung zu mir. Aber nicht in einer Gedankenfantasiewelt, was ich mir vorstelle von vor 2000 Jahren, sondern real, heute, hier und im Jetzt. Und er teilt das los, er steigt in den Fluss wie in die verwundete Geschichte der Menschheit. Er taucht in unser Wasser ein, um zu heilen. Aber nicht in Gedanken, sondern in meine Seele. In meine Seele will er. Um zu heilen. Und er hebt sich nicht über und er steigt zu uns herab. Das heißt, in mein sündhaftes Verhalten. Er will mich heimholen. Das ist dieses Hinabsteigen. Und das ist eine großartige Lehre. Er sagt, wir haben alle im Leben oft mit Problemen und verworrenen Situationen zu kämpfen, müssen schwierige Momente und Entscheidungen stellen, die uns herunterziehen. So sagt er das. Wenn wir nicht erdrückt werden wollen, müssen wir alles nach oben bringen, also ihm entgegenbringen. Und genau das tut das Gebet. Es ist kein Fluchtweg, es ist kein magisches Ritual, kein Wiederholen auswendig gelernter Gesänge. Nein, beten ist der Weg. Gott ist Gott in uns wirken zu lassen, damit wir begreifen, was er uns auch in den schwierigsten Situationen sagen will und die Kraft haben, weiterzumachen. Liebe Schwestern und Brüder, ist nicht die schwierigste Situation, vor Gott zu stehen, wenn wir gesündigt haben? Ist es nicht das Schwierigste, vor ihm zu stehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt? Wir meinen jetzt wahrscheinlich, nee, wir legen alles in die Barmherzigkeit Gottes. Aber richtig zu sehen, dass ich mit meiner Sünde meinem himmlischen Vater den Rücken gekehrt habe und er mir egal ist, indem ich sündige, dass ich sagen muss, Ich habe, Gott war mir egal mit jeder Sünde. Und darum war mir das erste Wort so wichtig. Das Volk war voller Erwartung. Bin ich denn noch in der Erwartung? Tut es mir wirklich weh? Habe ich Mitleid mit Gott, könnte man eigentlich sagen, wenn ich mich von der Liebe abkehre? Und das ist dieses, was für mich so wichtig ist. Ja, viele Leute beten, Herr, gib mir die Kraft, weiterzumachen. Das Gebet hilft uns, denn es verbindet uns mit Gott. Es macht uns offen für die Begegnung mit ihm. Ja, das Gebet ist der Schlüssel, der dem Herrn unser Herz öffnet. Sehen Sie, dieses Gebet ist nicht ein magisches, rituelles Beten, ein Wiederholen, sondern es ist das, hören Sie, was er sagt, es ist der Dialog mit Gott. Das heißt, dass ich dann sage, Vater, ich habe gesündigt. Das ist der Tiefpunkt, von dem Papst Franziskus spricht. Papst Franziskus nämlich spricht, dem wir spüren müssen und wir merken, halt, man hat eine Wahl getroffen und hat schlecht gewählt. Das ist der Tiefpunkt, den man erreichen muss, um Schmerz über seine Sünden zu empfangen und wirklich zu bereuen. Denn in anderen Bereichen fühlt man sich nicht so frei, noch spürt man, dass die Sünde das ganze eigene Leben negativ beeinflusst. Darum erfährt man nicht die eigene Erbärmlichkeit und auf diese Weise entgeht einem die Barmherzigkeit. Und das ist diese Ernsthaftigkeit, das nämlich, was darin verborgen ist, wenn ich sage, ich bete, eben dieses mich fühlen als Sünder. Und das will uns der Papst heute sagen. Es ist der Dialog mit Gott, es ist das Hören auf sein Wort, nämlich was für ein Wort? Es ist Ausdruck der Verehrung, in der Stille verweilen und ihm anvertrauen, was wir auf dem Herzen haben. Und manchmal ist es auch ein Schreien zu Gott, wie bei Hiob, mit dem wir unsere Verzweiflung Luft machen. Und der Herr versteht uns und er ärgert sich nie über uns. Und Jesus betet. Das Gebet öffnet den Himmel. Öffnet den Himmel. Es gibt dem Leben Sauerstoff. Ein Hauch frischer Luft. Das heißt, damit öffne ich meine Seele, oder wie es im Katechismus heißt, das Atmen der Seele. Auch inmitten der Angst, liebe Schwestern und Brüder, und gerade in der Angst. Es lässt uns die Dinge in einer weiteren Perspektive sehen. Vor allem aber lässt es uns die gleiche Erfahrung machen wie Jesus am Jordan. Nämlich, es gibt uns das Gefühl, vom Vater geliebte Kinder zu sein. Liebe Schwestern und Brüder, am liebsten würde ich hier einen Schnitt machen und eine Stunde Pause machen, um dem nachzuspüren, das ist das, was er will. Nämlich, dass wir spüren, geliebte Kinder vom Vater zu sein. Wenn wir beten, sagt der Vater auch zu uns, wie zu Jesus, du bist mein geliebtes Kind, heute, jetzt. Ich kann es Ihnen nur sagen, Sie können es hören mit den Ohren, aber dass Sie es für sich im Herzen zulassen, dass Gott selbst, Christus selbst, Gott selbst Ihnen ins Herz legt, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Und unser Kindsein hat am Tag der Taufe begonnen, die uns in Christus eintauchen ließ und uns zu geliebten Kindern des Vaters gemacht hat. Soweit unser wunderbarer Papst. Und ich möchte das vertiefen, liebe Schwestern und Brüder, nämlich mit den Worten, wie kann es sein, von Guardini. Wenn Sie es nachlesen wollen, 367, 66, Christus der Anfang, wie er da nämlich spricht, da möchte ich nämlich in eine spirituelle Dimension von Guardini rein, in seine Vokabeln, in seine Weise des Sprechens, dass wir spüren und ahnen, wo es mir darum geht. Nämlich dieses Feuer und der Geist, was unser Thema heute ist, ist dieses lebendige, in eine lebendige Beziehung treten, eine Sehnsucht wecken, das heißt mein Herz öffnen und dass dieser lebendige, echte Austausch mit Christus geschieht. Hören wir, was Guardini sagt. Feuer auf die Erde zu werfen bin ich gekommen Und was wollte ich lieber? Denn es brennte schon, hören Sie? Mit einer Taufe muss ich getauft worden. Und wie drängt es mich, bis sie vollendet sei? Das ist Lukas 12, wir haben heute Lukas 3. Das Wort wird mit der Stelle Markus 10 in Verbindung gebracht und wäre dann gefallen, bevor Jesus den Jordan überschritt, um nach Jerusalem zu gehen. Und Paulus spricht spricht von der allen Sinn übersteigenden Erkenntnis Jesu Christi, in welcher das Heil liegt, Philipper 3,8. Und damit meint er nicht Erkenntnis, wie sie aus geschichtlicher Forschung oder psychologischer Einsicht hervorgeht, hören Sie, sondern solche, die aus dem Glauben und der Liebe entspringt. Darum geht es mir, dass der Mensch mit seinem Inneren an das Innere des Herrn rühre. Diese Beziehung, wo der Papst heute von sprach. Und ihm aufgehe, wer Jesus Christus ist. Da sagt es. Da aber der Herr Macht ist, bedeutet jene Erkenntnis, die er unter die umwandelnde Wirkung des Christuswesens kommt, nennen wir jenes Innerste im Herrn seine Gesinnung. Das Innerste von Christus seine Gesinnung. Ihr könnt ihn auch sagen, seine Beziehung. Und Guardini schreibt dann, wie ist Jesus Christus gesinnt? Wie kann ein Mensch gegen die anderen gesinnt sein? Und jetzt bringt er so plausible Beispiele aus dem Alltag. Wir wollen mit dem Schlimmsten anfangen. Sie verachten. Ne, das können wir ja. Jemanden verachten, das ist eine Gesinnung. Aus Enttäuschung oder aus Hochmut, Stolz. Oder weil sein Herz müde geworden ist. Schwermut, würde Guardini sagen. Er kann sie hassen und ihnen zu Schaden suchen. Sehen Sie, das sind alles Gesinnungen. Er kann sich vor ihnen fürchten. Er kann den anderen Menschen zum Mittel für seine Zwecke gebrauchen. Zum Genuss, zum Nutzen, zur Macht. Er kann die Kräfte der Erkenntnis, des Schätzens und Wirkens auf den anderen richten. Und so die Welt der Kultur aufbauen. Er kann ihn lieben und, indem er sich ihm schenkt, selbst zum vollen eigenen Sinn heranreisen. Ja, vielleicht erwacht in ihm die schöpferische Liebe und er wagt die lösende und wegbrechende Hingabe an Mensch und Werk. Und was sagt das Christentum zu all dem? Die Antwort ist nicht leicht zu hören, aber wenn man keinen Glauben hat, erträgt man sie nicht. Es sagt, alle diese Gesinnungen sind in die Welt verfangen, in die Macht des Bösen, in den Bann der Furcht, in die Gewalt des natürlichen Triebes, in den Bann des Herzens und Geistesveranlagungen, in das, was man aus unmittelbarem Empfinden heraus das Wertvolle oder das Gute nennt. Sie können gut sein, sehr gut, sehr edel, dennoch sind sie gebunden und frei. Hören Sie, wo er darauf hinaus will? Die Freiheit, die sie haben, ist immer nur eine solche innerhalb des Ganzen der verfangenen Welt. Jetzt kommt's. Nicht so in Christus. Die Reinheit seiner Gesinnung geht nicht aus einem sittlichen Kampf gegen das Böse, aus Überwindung der Furcht, aus natürlicher Lauterkeit des Triebes, aus angeborenem Adel des Geistes, aus schöpferischer Hingabe der Liebe hervor, sondern was in ihm lebt, ist die Gesinnung des Sohnes Gottes. Ahnen Sie, was er meint? Sie tritt von oben her in die Welt ein. Sie ist der Welt gegenüber reiner, neuer Beginn. Die Liebe Gottes ist in Jesus Mensch geworden, in echtes menschliches Dasein übersetzt, in den Bahnen menschlicher Gedanken, laufend und redend in der Sprache eines Galiläers der damaligen Zeit. Und durch die gesellschaftlichen, politischen, kulturellen Zustände der Zeit, wie durch die Begegnung des Augenblickes, bestimmt, aber so, dass der Glaube, wenn er Herz und Auge frei macht, im Menschen Jesus den reinen Ausdruck der Gesinnung des Sohnes Gottes sieht. Da möchte ich hin. Als Vergleich bringt Guardini jetzt Buddha. Einen einzigen gibt es, der den Gedanken eingeben könnte, ihn in die Nähe Jesus zu rücken. Buddha. Dieser Mann bildet ein großes Geheimnis. Er steht in einer erschreckenden, fast übermenschlichen Freiheit. Zugleich hat er dabei eine Güte, mächtig wie eine Weltkraft. Und vielleicht wird Buddha der Letzte sein, mit dem das Christentum sich auseinanderzusetzen hat. Was er christlich bedeutet, hat noch keiner gesagt. Vielleicht hat Christus nicht nur einen Vorläufer aus dem Alten Testament gehabt, Johannes, den letzten Propheten, sondern auch einen aus dem Herzen der antiken Kultur, Sokrates, und einen dritten, der das letzte Wort östlicher religiöser Erkenntnis und Überwindung gesprochen hat, Buddha. Er ist frei. Seine Freiheit, aber nicht die Christi. Vielleicht bedeutet sie nur eine letzte, furchtbar ablösende Erkenntnis der Nichtigkeit der gefallenen Welt. Die Freiheit Christi kommt daraus, dass er ganz in der Liebe Gottes steht. Und seine Gesinnung ist der von Gottes ernst getragene Wille, die Welt zu heilen. Wie geht das? Allein über die Beziehung der Liebe. Alles ist ungewiss, sagt Gordini. Sobald wir uns nicht nur mit Wahrscheinlichkeiten begnügen, müssen wir sagen, dass alles dahin steht. Menschen, Dinge, Werke, Erkenntnisse. Wenn wir fragen, hat etwas in sich solche Gewähr, wie sie uns im Letzten allein genügen kann, nämlich göttliche, denn es gehört zum Wesen des Menschen, einen Anspruch erheben zu müssen, den er von über sich her nimmt. Es gehört zum Menschen, das letztgültig für ihn nur ist, was göttlich ist. Hat etwas solche Gewähr? Dann lautet die Antwort nur eines, die Gesinnung Christi. Seine Liebe allein steht in so ewiger Reinheit, dass wir sagen dürfen, jeder Zweifel an ihr bedeutet Anfechtung. Dann fragt er sich und uns, und was wirkt diese Gesinnung Christi? Kehren wir noch einmal zurück, fragen wir, was kann der Mensch im anderen wirken? Hören Sie, wie wir miteinander umgehen. Was kann der Mensch im anderen wirken? Sein böses Wollen kann zerstören. Seine Angst kann vergiften. Sein Begehren kann vergewaltigen und unterjochen. Sein Herz kann lösen, helfen, Leben wecken. Sein Geist kann aufbauen, Gemeinschaft und Werk hervorbringen. Seine höchsten Gaben können Dinge schaffen und in denen gültig Herrliches aufleuchtet. Das alles ist wahr und es wäre töricht, irgendetwas daran zu unterschätzen. Dennoch, was der Mensch wirken kann, sind nur Wirkungen innerhalb der Welt. Er kann gegebene Möglichkeiten entwickeln, Zustände des Seienden ändern und gestalten. An die Welt als Ganzes rührt er nicht. Und er steht in ihr. Denn er steht in ihr. Über das Sein als solches und dessen Charakter hat er keine Macht. Ein Gleichnis dafür ist, wie er sich auf der Erde befindet. Er kann Unzähliges auf ihr tun. Sie selbst bleibt ihm entzogen. Ein einziger hat ernsthaft versucht, Hand ans Sein selbst zu legen, Buddha. Er hat mehr gewollt, als nur besser zu werden oder von der Welt ausgehend den Frieden zu finden. Er hat das Unfassliche unternommen, im Dasein stehend, das Dasein als solches aus den Angeln zu heben. Was er mit dem Nirvana gemeint hat, mit dem letzten Erwachen, mit dem Aufhören des Wahns und des Seins, hat christlich wohl noch keiner verstanden und beurteilt. Wer das wollte, müsste in der Liebe Christi vollkommen frei geworden, aber zugleich jenen Geheimnisvollen im 6. Jahrhundert vor der Geburt des Herrn mit tiefer Ehrfurcht verbunden sein. Eines aber ist sicher. Christus steht der Welt ganz anders gegenüber als Buddha. Er setzt einen schlechthinigen Anfang. Jesus bringt nicht nur neue Erkenntnisse, zeigt nicht nur Wege zur sittlichen Läuterung, lehrt nicht nur die Menschen, einander in reinerer Weise gegenüberzutreten, Dadurch, dass er ins Dasein tritt, geht in der alten Welt der Beginn einer neuen auf. Nicht nur gedanklich als ein bisher unbekannter Anschauung oder psychologisch als ein Erlebnis des Neugewordenseins, sondern wirklich, liebe Schwestern und Brüder. Diese Wirklichkeit wünsche ich mir, dass wir das heute ahnen, sehnen, dass wir es aufnehmen mit dem Herzen, so wie Maria, sie bewahrte alles in ihrem Herzen. Wirklich mit dem Ort, wo wir es nur hören können, mit unserer Seele. Im 16. Kapitel des Johannesevangeliums sagt Jesus, ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen und wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater, Johannes 16, 28. Und 33 heißt es, ich habe die Welt überwunden. Hier redet ein Bewusstsein von über der Welt her. Und nicht nur so, wie einer spricht, der sittlich oder religiös durchgestoßen ist. Hören Sie den Unterschied? Nichts in den Evangelien weist darauf hin, dass Jesus aus Fesselung zur Freiheit oder aus Ungewissheit zur Erkenntnis durchgedrungen wäre. Das ist es ja, was im Letzten jede Psychologie Jesu unmöglich macht. In ihm gibt es keine Entwicklung. Sein inneres Leben bildet der Vollzug der Tatsache, dass er Menschensohn und Sohn des Vaters zugleich ist. Für die Person Jesu gibt es keine vorausgängigen Maßstäbe. Christliche Erkenntnis bedeutet die Einsicht, dass die Dinge mit ihm beginnen. Dass der Maßstab für Christus und damit auch für den Christen nur er selbst ist. Er ist die Wahrheit, Johannes 14, 6. Was Christus in der Welt wirkt, hat also keinen irdischen Vergleich. Ein einziges Ereignis gibt es, was zudem der Menschwerdung in Entsprechung steht. Jenes, von dem die Genesis berichtet, am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und was in Christus geschieht, ist vom Rahmen der Schöpfung. Nein, es steht noch über dieser. Der Beginn der neuen Schöpfung steht um so viel über der alten, als die Liebe, die sich in der Menschwerdung und dem Kreuze offenbart hat, über jener steht, welche Gestirne, Pflanzen, Tiere und Mensch geschaffen hat. Das meinen die Worte, Feuer auf die Erde zu werfen. Liebe Schwestern und Brüder, ahnen Sie, wo es darum geht? Dieses Feuer ist das Feuer der Erlösung. Guardini sagt an einer Stelle, er sagt, das Werk der Schöpfung war für Gott einfach, weil er konnte es alleine schaffen. Und dann sagt er aber, das Werk der Erlösung ist viel schwerer. Denn wenn wir uns durch die Sünde von Gott trennen, sind wir ja quasi tot. Und das ist ja eine Neuschöpfung. In 2. Korinther 5, 17. In Christus ist es eine Neuschöpfung. Und diese Schöpfung, der Beginn der neuen Schöpfung, um das es da heute geht, ich will Feuer auf die Erde bringen, mit Feuer und Wasser taufen, ist es genau das, unsere Eintauchen in unseren Ursprung unseres Seins, in den Anfang unseres Seins, nämlich von Gott her. Denn unsere Seele ist ja am Anfang von Gott gemacht. Ist sie ja. Die kam ja am Anfang von Gott. Und eben halt durch unsere Sünde sind wir von Gott ja weg. Und so muss sie neu wiedergeboren. Es gibt den Begriff zwar nicht im Christlichen, aber neu geschaffen, sagen wir, werden. Neuschöpfung werden, erlöst werden, würden wir auch sagen. Und zu diesem Werk der Erlösung gehört unser Ja, unsere Sehnsucht, unser Dialog zu einer Beziehung, nämlich zur Beziehung zu unserem persönlichen Vater Gott, der mir sagt, du bist mein Kind, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Und diese Antwort, diese Sehnsucht, dieses Öffnen. Und dass ich dann, ist die notwendige Bedingung, dass ich dann dieses, was Guardini da beschreibt, ahne und spüre, was er damit meint, in Christus eine neue Schöpfung zu sein. Dieses Ahnen im Anfang. Feuer auf die Erde zu werfen, bin ich gekommen. Und ich wollte, was wollte ich lieber? Denn es brennt schon. Es ist das Feuer des neuen Werdens, da sagt er. Nicht nur einfach Wahrheit oder Liebe, sondern die Glut der neuen Schöpfung. Sehen Sie diese Dimension? Wie ernst es damit ist, zeigt der nächste Schritt. Mit einer Taufe muss ich getauft werden. Und wie drängt es mich, bis dass sie vollendet ist? Lukas 12,50. Taufe, so sagt er, ist das Geheimnis der schöpferischen Tiefe. Grab und Schoß zugleich. Tod und Geburt. Hören Sie das? Grab und Schoß zugleich. Es ist neu geboren. Neuschöpfung. Aus dem Tod in das Leben. Aus einem sündigen Menschen, der den Sohn des Vaters zu schaffen. Und das ist das, was ich ja immer so gerne zitiere von Papst Benedikt. Nämlich wie der verlorene Sohn, wie er es da beschreibt, der dann am Schweinetrog erkennt, was habe ich da gemacht. Oder wie ich gerade zitiert habe von Papst Franziskus, der dasselbe, der sagt, dass ich den Tiefpunkt erkannt habe, ich habe mich entschieden und ich habe mich falsch entschieden. Und dann sagt er Benedikt, dass ich mich aufmache und alle Wüsten durchschreitend wieder heimgehe zum Vater. Und dieser Prozess, dieser Weg, das Eintauchen, das ist das Brennen des Feuers. Das ist dieses Thema von heute. Mich als Sünder fühlen und in das Leben hinübergehen. Das ist ja, was notwendige Bedingung ist für die Beichte, nämlich Reue und Vorsatz. Dieses Bereuen, dieses Fühlen, was habe ich da gemacht? Diesen Schmerz, Vater, ich habe mich gegen dich entschieden. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein, betet der verlorene Sohn. Aber wenn ich sage, war ja nicht so schlimm. Ja, wie sagt Franziskus, als ob dann einer, wenn einer dann in derselben Ansprache, dann sagt er, das ist wie wenn man zu einem, Moment, wie sagt er, das ist wie wenn, man geht nicht in die Apotheke und sagt, haben Sie Erbarmen, geben Sie Aspirintabletten. Um der Barmherzigkeit willen erbittet man Morphium für einen Menschen, der von den furchtbaren Schmerzen einer tödlichen Krankheit geplagt wird. Alles oder nichts. Entweder geht man bis auf den Grund oder man begreift gar nichts. Das heißt, dass ich wirklich begreife, halt. Durch meine Sünde trenne ich mich von der Liebe. Trenne ich mich von der Liebe, trenne ich mich von Gott. Trenne ich mich von Gott, trenne ich mich vom Leben. Sehen Sie diese Linie? Und wir hören das, und wir hören es 1000 Mal. Und es geht darum, dass wir es in unserer Seele wahrnehmen. Diesen Ernst und diese Ernsthaftigkeit spüren. Vater, was habe ich da gemacht? Ich habe mich versündigt. Gegen dich, gegen meinen Nächsten, gegen mich selbst. Wie sagt Papst Benedikt? Er hat sein Wesen verprasst. Ich habe dann durch meine Sünde mein Wesen als Sohn des Vaters verprasst. Und bin damit in die Hölle gegangen. Das Böse, die Gottferne oder wie man es sagen will, auf jeden Fall raus vom Vater aus. Die Vokabeln sind zweitrangig. Es geht ja um die Haltung. Sehen Sie das? Vom Grab und Schoß zugleich Tod und Geburt. Dahindurch geht Christus, weil die Härte der Menschen ihm den anderen Weg nicht erlaubt. so fern drunten und doch so furchtbare Vernichtung hindurch muss er den Tiefpunkt des göttlichen Schaffens aufsuchen. Nein, das heißt, wir kapseln uns hier ein in das Böse. Und dann will er durchbrechen, wenn wir wollen. Und an diesem Tiefpunkt will er zurück, da will er uns führen an den Anfang, da wo wir herkommen, nämlich vom Schoß des Vaters. Muss er den Tiefpunkt des göttlichen Schaffens aufsuchen, aus dem das erlöste Dasein aufsteigen soll. Und nun ist klar, was Paulus meint, wenn er von der überschwänglichen Erkenntnis Jesu Christi redet, Philipper 3,8. Die Erkenntnis, dass Christus dieser ist, und dass der Mensch dieser Gesinnung des Herrn inne werde, mit ihr in Fühlung komme und sich ihr ergebe, hören Sie, Fühlung komme, ist ein und alles. Nicht nur für Wahrheit, er sei der Erlöser, damit beginnt alles erst, sondern sich ernst und kraftvoll auf Christus und seine Erkenntnis richte. So ernst und mit solcher Beteiligung, wie einer danach strebt, im Beruf an seinen Platz zu kommen, wie ein Forscher sich um die Lösung seiner Probleme müht, wie einer arbeitet, das Werk seines Lebens zu vollbringen, wie einer um den Menschen wirbt, den er über alles liebt, so müssen wir unsere Kraft an dieses eine setzen und wissen, dass drüben nichts einfach ein Ziel, dass drüben nicht einfach ein Ziel steht, eine Aufgabe, sondern er, der Lebendige. Er will, dass ich ihn erkenne, will, dass ich mit seiner Liebe ins Einvernehmen komme, ist im Kommen, auf mich zu und fordert, dass ich ihm entgegengehe. In solchem Vertrauen soll ich über ihn nachsinnen. Nicht nur mit dem Verstand, sondern mit der Sehnsucht des Herzens, sagt er. Wie hat Franziskus es heute Morgen bei der Taufe gesagt? Wie oft hat er das Wort Sehnsucht gesprochen? Nee, nicht Sehnsucht. Das Sehnsucht war bei den drei Königen am Donnerstag. Heute dann die Identität. Die Sehnsucht, identisch zu werden, nämlich mit Christus, mit dem Vater, zu unserem Anfang zurückzukommen. Soll auf ihn harren, mich zu ihm sammeln, nach ihm aushorchen. Hören Sie mal das Wort. Hinaushorchen, ihn rufen, für ihn bereit werden. Das ist nur für Heilige? Fragt Gordini. Nein, sondern für den Christen, für dich. Und wie lange das dauert? Niemand weiß es. Er kann es dir über Nacht schenken und du kannst 20 Jahre warten. Aber was sind 20 Jahre vor dies? Einmal wird er kommen. Einmal wirst du in der Stille einer tiefen Sammlung wissen, das ist Christus. Nicht aus dem Buche, nicht aus dem Worte des anderen. Du selbst von ihm her. Du wirst inne werden. Jenes Du, das dein tiefstes Ich meint, ist er. Er ist es, der dein Innerstes zum Leben bringt. Weil er selbst die schaffende Liebe ist. Liebe Schwestern und Brüder, das wünsche ich uns. Genau diese Erfahrung. In der Stille wie Elia, das leise, sanfte Säuseln, wo wir wahrnehmen, du bist mein geliebtes Kind. Er ist es, der dein Inneres zum Leben bringt. Weil er selbst die schaffende Liebe ist. Er ist es, von dem erst die eigentliche Wahrheit in deinem Geist kommt und der Maßstab für alle Dinge. Das ist die alles übersteigende Erkenntnis. Sehen Sie, nicht irgendeins von der Vernunft wie eine mathematische Formel, sondern diese alles übersteigende Erkenntnis im Leben zu sein. Freilich, sie springt als Funke aus jenem Feuer, er sagt das. Von dem Christus redet, strömt als Welle aus jener Taufe, in die er hineingegangen ist. Sehen Sie jetzt den Zusammenhang, warum mir das wichtig ist heute, das Thema. Diese Taufe, dieser Funke, dass wir das erfahren. Christus erkennen, zieht sofort das andere mit sich, seinen Willen als die Norm anzunehmen. In den Anfang, wer er ist, gelangen wir nur, indem wir mit seinem Willen eins werden. Und sobald wir das fühlen, schreckt aber unser Inneres zurück, denn hier steht das Kreuz. So ist es. Dieses Kreuz ist der Tod der Sünde. Nämlich Christus hat sich ja zur Sünde gemacht. Der Tod der Sünde, davor schrecken wir zurück. Weil wir haben uns ja eingerichtet in der Sünde. Ist doch nicht so schlimm. Ach, machen die anderen doch auch. Ach, nein. Das ist dieses Zurückschrecken. Dann müssen wir wahr sein und lieber ehrlich sagen, ich kann noch nicht als Redensarten machen. Vorsichtig sein mit den großen Worten der Hingabe oder des Opfers. Lieber ihm unser Nichtkönnen zeigen und ihn bitten, dass er uns lehre. Einmal wird es gelingen, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen und unser Wille mit dem Seinen eins wird. Dann stehen wir ganz im neuen Anfang. Und was das dann bedeutet, wissen wir nicht. Es kann Leiden bedeuten oder eine große Aufgabe oder die Last des Alltags. Es kann auch seinen Sinn rein in sich selbst haben, also die Umkehr. Da spricht das erste Mal davon. Das ist für uns. Umkehr. Das steht bei ihm. Vielleicht scheint nach einer solchen Stunde alles wieder ins Gewohnte zurückzukehren, sodass wir uns selbst sonderbar vorkommen oder uns Angst wird, wir seien aus seiner Liebe herausgefallen. Das darf uns nicht irre machen, sondern wir müssen jeden Augenblick treu bewahren und weitergeben. Er wird wiederkommen und allmählich wird aus solchen Augenblicken eine dauernde Haltung werden. Etwas von dem, was das Wort des Apostels meint. Denn ich glaube, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalt, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Erschaffenes uns scheiden kann von der Liebe Gottes in Jesus Christus, unserem Herrn. Römer 8. Liebe Schwestern und Brüder, soweit Romano Guardini. Ahnen Sie, was er damit meint, mit dem Feuer, diese Beziehung? Ich möchte jetzt einen Schritt noch weitergehen. Aus der Generalaudienz vom 17. März 21 hat Papst Franziskus uns eine Lehre gebracht, nämlich von dem Geist, genau dieses Feuer. Und wir kennen ihn ja, wie konkret er da wird. Und das möchte ich als zweiten Gedanken noch anfügen. Nämlich, er sagt, heute vervollständigen wir die Katechese über das Gebet als Beziehung zur heiligsten Dreifaltigkeit. Und dann sagt er, insbesondere zum Heiligen Geist. Und die erste Gabe jeder christlichen Existenz ist der Heilige Geist. Nein, das sagt er das. Und wie? Es ist nicht nur Gabe unter vielen, sondern die grundlegende Gabe. Der Geist ist die Gabe, die zu senden Jesus uns verheißen hat. Und ohne Geist gibt es keine Beziehung zu Christus und zum Vater. Und darum geht es. Darum ist es der Geist und das Feuer. Denn der Geist öffnet unser Herz für die Gegenwart Gottes und zieht es hinein in jenen Strudel der Liebe, der das Herz Gottes ist. Da ist wieder das Band. Dieser Strudel, das Ziehen, diese Kraft, das Berührtsein. Wir sind nicht nur Gäste und Pilger auf dem Weg auf dieser Erde, wir sind auch Gäste und Pilger im Geheimnis der Dreifaltigkeit. Wir sind wie Abraham, der eines Tages, als er drei Weggefährten in sein Zelt aufnimmt, Gott begegnet. Und wenn wir in Wahrheit zu Gott rufen und ihn Abba, Vater nennen dürfen, dann darum, weil Heiliger Geist in uns wohnt. Er ist es, der uns in der Tiefe verwandelt und uns die bewegende Freude erfahren lässt, als wahre Kinder von Gott geliebt zu sein. Da sagt es. Denn das ist das Wirken des Geistes. Wenn wir dann tief in unserer Seele eine Tiefe verwandelt, wie er sagt, eben aus der Sünde herauskommen in das Leben, vom Tod zum Leben. Und dann, nämlich das Leben ist ja nichts anderes, als dass wir uns wahrnehmen und spüren, wir sind Kinder Gottes, geliebte Kinder Gottes. Alles, sagt Franziskus, Alles, was geistlich in uns vorgeht und uns zu Gott führt, wirkt der Heilige Geist, diese Gabe. Er ist in uns am Werk, um unser christliches Leben zum Vater voranzubringen, mit Jesus. Und der Katechismus sagt, jedes Mal, wenn wir beginnen, zu Jesus zu beten, lockt uns der Heilige Geist durch seine zuvorkommende Gnade auf den Weg des Betens. Er lehrt uns beten, indem er uns an Christus erinnert. Wie sollten wir dann nicht auch zu ihm selbst beten? Deshalb lädt uns die Kirche ein, jeden Tag um den Heiligen Geist zu flehen, besonders zu Beginn und am Ende jeder wichtigen Tätigkeit. Das ist in K3 26, 70. Das ist das Werk des Heiligen Geistes in uns. Er erinnert uns an Jesus. Dieses Verinnereien, wie es Benedikt sagt, verinnern. Und vergegenwärtigt ihn. Wir können sagen, dass er unser dreifaltiges Gedächtnis ist. Er ist die Erinnerung an Gott in uns und macht Jesus gegenwärtig, damit er nicht auf eine Person der Vergangenheit reduziert wird. Das sagt das, was ich anfangs gesagt habe. Der Geist macht Jesus also in unserem Bewusstsein gegenwärtig. Wenn Christus nur fern wäre in der Zeit, dann wären wir allein und verloren in der Welt. Ja, wir würden uns an Christus erinnern, dort in der Ferne. Aber der Geist ist es, der ihn heute, jetzt, in diesem Augenblick in unser Herz bringt. Hier ist wieder so ein Punkt, liebe Schwestern und Brüder, wo ich am liebsten wieder Stopp machen würde. Das ist es, sehen Sie das, da geht es mir drum. Aber im Geist ist alles zum Leben erweckt. In Christen aller Zeiten und Orte steht die Möglichkeit offen, Christus zu begegnen. Es steht die Möglichkeit offen, Christus nicht nur als historische Person zu begegnen. Nein, er zieht Christus in unsere Herzen hinein. Der Geist lässt uns Christus begegnen. Er ist nicht fern, der Geist ist mit uns. Immer noch erzieht Christus seine Jünger, indem er ihr Herz verwandelt. Wie er es mit Petrus und mit Paulus, mit Maria Magdalena, mit den Aposteln getan hat. Das gilt doch für uns heute, da meint er uns doch mit. Immer noch erzieht Christus seine Jünger, indem er ihr Herz verwandelt. Das heißt, wie Augustinus sagt, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Oh mein Gott. Heute mich, jetzt uns und jedem, der eben möchte, von dieser Liebe verwandelt zu werden. Aber warum ist Christus gegenwärtig? Weil der Geist ihn in uns hineinbringt. Und diese Erfahrung haben viele Beter gemacht, Männer und Frauen, die der Heilige Geist geformt hat nach dem Maß Christi. In der Barmherzigkeit, im Dienst, im Gebet, in der Katechese. Es ist eine Gnade, solche Menschen zu begegnen. Man merkt, dass in ihnen ein anderes Leben pulsiert, dass ihr Blick darüber hinausgeht. Denken wir nicht nur an die Mönche, an die Eremiten. Man findet sie auch unter den gewöhnlichen Menschen. Hören Sie das, liebe Schwestern und Brüder? Menschen, die eine lange Geschichte des Dialoges mit Gott geknüpft haben. Manchmal auch des inneren Kampfes, der den Glauben läutert. Diese demütigen Zeugen haben Gott im Evangelium, in der empfangenen und angebeteten Eucharistie, im Gesicht des notleidenden Bruders gesucht und sie bewahren seine Gegenwart wie ein heimliches Feuer. Und so wie diese Menschen die Gegenwart wie ein heimliches Feuer bewahrt, ja, man könnte sagen, so unauffällig wirken diese Menschen in der Welt. Wie viele mag es davon geben, die niemand kennt? Wie viele? Und gerade jetzt in diesen 2 Jahren Corona, wie viele davon haben in dieser Corona-Zeit Menschen so unauffällig, absolut unauffällig geholfen? Und doch ist die Wirkung, haben sie gewirkt, unablässig. Man sagt Franziskus weiter, die erste Aufgabe der Christen ist es, dieses Feuer, das Jesus auf die Welt gebracht hat, lebendig zu halten. Und was ist dieses Feuer? Es ist die Liebe. Die Liebe Gottes, der Heilige Geist. Und ohne das Feuer des Geistes verlöscht die Prophetie. Die Traurigkeit verdrängt die Freude. Die Gewohnheit ersetzt die Liebe. Der Dienst wird zur Knechtschaft. Hören Sie das, was daraus kommt? Mir kommt das Bild von der Lampe in den Sinn, die neben dem Tabernakel entzündet ist, wo die Eucharistie aufbewahrt wird. Auch wenn die Kirche sich leert und der Abend hereinbricht, auch wenn die Kirche geschlossen ist, bleibt diese Lampe entzündet und brennt sie weiterhin. Niemand sieht sie. Und dennoch brennt sie vor dem Herrn. So ist es auch mit dem Geist in unseren Herzen. Er ist immer gegenwärtig wie jene Lampe. Und im Katechismus steht auch geschrieben, der Heilige Geist, dessen Salbung